2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 30. November 2015, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg. Tja, was für eine Abreibung. Wir verlieren das Spiel vor heimischer Kulisse mit 0 zu 4 Toren. Das 1 zu 0 für Nürnberg durch Füllkrug in der 18., dann wieder Füllkrug in der 43. Und dann wurde es auch nicht besser in der zweiten Halbzeit. Leipold in der 53. mit dem 3 zu 0 und Erras mit dem 4 zu 0 in der 89. Minute. Ich spreche heute wieder mit Stefan, den ihr schon von letzter Woche kennt, aber auch mit Alex von Club Fans United. Moin, ihr beiden.
Hi.
Moin, moin.
Moin, moin.
Mein Arbeitstitel für heute ist Achtung, Schlachtung. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Sehr effektiv, sehr souverän. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Oder seid ihr anderer Meinung?
Ja, ich sag erstmal Dankeschön. Und wir hatten es ja im Millern-Ton vor ein paar Tagen schon, habe ich ja mit dir gesprochen. Und da war ich eher skeptisch, was das Spiel in St. Pauli angeht, weil wir natürlich auswärts bislang sehr, sehr schwach agiert haben. Bis auf Kaiserslautern haben wir 3-0 gewonnen. Und St. Pauli ist sehr heimstark, deswegen hatte ich da so eher so ein mulmiges Gefühl, was diese Partie angeht. Und aber wie es dann am Ende gelaufen ist, du hast es auch schon in deinem Vorwort gesagt, es war wirklich souverän.
Ja, genau, das war unsere zweite Heimniederlage nach Sandhausen mit 1 zu 3. Ich fange einfach mal mit den positiven Sachen an. Bei uns waren das zwei Kurios. Während des Einlaufens, unsere Gegengerade hat sich komplett in braun-weiß-braun gehüllt und dann nochmal während des Einlaufens auch in braun-weiß-rot. Und auch die Südkurve hat ihre Choreo gemacht. Ja, das sah toll aus und war eigentlich auch das einzige Tolle an dem Tag. Wollt ihr erstmal anfangen irgendwie?
Erstmal, ich muss sagen, wir haben Freunde vor Ort gehabt, die uns da berichtet haben und die fanden das eigentlich wie immer sehr, sehr schön in Hamburg da. Man fühlt sich sehr wohl. Wir haben auch durchaus einen Weinkenner, der sich immer freut, dass man bei euch auch einen sehr leckeren Wein bekommen soll, statt nur immer ein Bier.
Im Stadion?
Im Stadion, ja.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, ich wusste auch nicht, wo der da rumhängt, aber es hat einen längeren Erfahrungsbericht geschrieben. Aber er meinte auch das Ganze, man fühlt sich einfach wohl. Also man fühlt sich nicht so...
Warte mal, es gibt natürlich irgendwie bei den Fanräumen die Weinbar, das gibt das natürlich.
Das wahrscheinlich, ja.
Das meint er wahrscheinlich. Okay, alles klar. Mhm.
Und er hat gesagt, er hat sich super wohl gefühlt, ganz unabhängig vom Ergebnis erstmal. Und das ist erstmal ein Kompliment, also dass man sich da wohl fühlt, finde ich, da gibt es andere Stadien.
Ja, ihr wart auch zahlreich vor Ort. Ich habe viele kleinere und größere Gruppen gesehen und dem Spielverlauf entsprechend habt ihr da eigentlich auch einen ganz okayen Support abgeliefert.
Ja, da ist eigentlich so unsere Ultras ja da sehr bekannt dafür, dass die sehr lautstark und sehr zahlreich immer supporten. Und das ist sicherlich auch etwas, was die Mannschaft pusht, also und auch begleitet, auch bei all dem, wie man jetzt zu Ultras im Support stehen kann, aber das ist natürlich trotzdem stark, also dass wir immer so viele Leute vor Ort haben, das ist auch, das ist schon schön für den Verein, ja. Und das zeigt auch die Bedeutung.
Unser Haus- und Hoffotograf, der Stefan Grünfeld, hat von so ein paar Aussetzern gesprochen, bei Ecken und auch gegen ihm gegenüber, weil er in der Südkurve ist, aber gut.
Ja, das ist leider...
Man kann natürlich einzelne nicht steuern, ich weiß nicht, wie viele das waren, aber gut, also das ist dann halt so. Ich kann nochmal den Beitrag von ihm verlinken.
Und ja, also wie gesagt, man kann es leider, es ist nun mal so, also ein Einzelnen, da können 100 super gut drauf sein und einzelne rasten aus. Das ist leider, vielleicht ist das Bild.
Ja, ansonsten ja, war es ein Spiel, wie wir das schon irgendwie, was ich auch schon letzte Woche sagte, irgendwie so ein typisches Zweitligaspiel. Du hast ein Heimspiel, hast 70% Ballbesitz, was wir jetzt tatsächlich auch hatten. Und ihr, wie gesagt, sehr effektiv. Ihr hattet auch, glaube ich, nur 4 Chancen, oder?
Ja, 7 Torschüsse hatten wir, ja.
Ja.
Am Ende denke ich auch, dass der Sieg ein Tor zu hoch ausgefallen ist. Das der Abstauber am Ende von Eras, das ist natürlich, freut mich für Eras, freut mich für ihn sehr, weil er ein sehr junger Spieler ist, gerade in dieser Saison erst gekommen und in die erste Mannschaft, in der ersten Mannschaft durchgestartet. Aber ja, es war am Ende ein Tor zu hoch. St. Pauli hat viel probiert, hat viel gemacht. Das haben wir ja auch an den 70% Ballbesitz. Aber ich hatte immer während des Spiels eigentlich nie wirklich Angst, dass was passiert. Also klar, als Clubfan muss man immer aufpassen, aber die Abwehr hat es einfach so souverän verteidigt und ich glaube, das war auch die taktische Marschroute von René Weiler, dass er da einfach sagt, hey, wir lassen St. Pauli mal kommen, die soll mal schön das Spiel machen. Die sind hier die Heimmannschaft, wir sind die Auswärtsmannschaft und dann schauen wir mal, was wir nach vorne kontern können. Und ja, natürlich mit den Toren, auch in der Abfolge und zu den Zeiten, wie sie gefallen ist, war es natürlich optimal.
Ja, ihr wart da auch immer schön griffig, schön gallig und egal was passierte, immer war ein Bein von euch dazwischen oder zwei Spieler von uns blockierten sich gegenseitig, hat man auch zwei, dreimal gesehen in dem Spiel. Da war einfach kein richtiges Durchkommen.
Ich sag mal so, für uns war natürlich auch wichtig, wie der Stefan auch gesagt hat, das prägt natürlich so einen Spielverlauf enorm. Wir führen sehr früh auswärts. Da überlässt du natürlich auch ganz gern der Heimmannschaft dann den Ball. Und wozu auch? Der Sky Reporter hat es auch so richtig gesagt, sagte, ja, perfekter geht es eigentlich nicht für eine Mannschaft wie Nürnberg. Wir führen früh. Man muss nicht mehr, man kann nur noch reagieren, man kann abwarten und St. Pauli muss jetzt liefern. Und dann kriegt man natürlich noch kurz vor der Pause das 2:0. Ja. Da hast du auch nicht mehr so viel Ambitionen da. Du spielst ja schnelle Konter, wenn du es hier hinkriegst. Also bist du auch nicht auf Ballbesitz aus. Also da ist der Ballbesitz sicherlich auch noch dem Spielverlauf geschuldet.
Mhm. Das 2-0 war auch sehr schön herausgespielt. Das war der Kopfball, ne?
Das 2-0 war der lange Ball von Eras, wo der offizielle Twitter-Account
stimmt,
von ja, Pauli stimmt. Noch, wie man auf Fränkisch sagt, gepfopfert hat, dass wir da einfach blind den Ball vorschlagen. Und das findet auch noch ein Abnehmer. Aber ich finde, ja, es war blind von Schöpf, aber er hat natürlich spekuliert, dass da Füllkrug läuft. Und mir ist es lieber, er versucht es 5-mal blind und 4-mal geht es daneben und einmal klappt es. Und Füllkrug kommt an den Ball und steht allein vom Torwart.
Das waren zu viele Tore. Das war das 1-0, was wunderschön rausgespielt war.
Das war gut rausgespielt, ja.
Genau. Ja, zwischen den beiden Toren gab es nochmal so eine Szene, vielleicht könnt ihr mir das sagen, ihr habt es am Fernseher gesehen, war das ein Elfmeter oder keiner? Wir haben ja alle kollektiv gerufen, Elfmeter, das sieht natürlich auch von Weitem so aus, aber ja, ob das dann so ist, weiß ich natürlich.
Und du meinst das Handspiel?
War das ein Handspiel?
Nee, das war, also...
Ja, es gab ja zwei Szenen, ne? Ja, also das Handspiel
war... Das in der ersten Halbzeit von Mark Reiter, das war definitiv, hat er an die Brust bekommen.
Also ich meinte Mark Reiter in der 25. war das, glaube ich, ne? So nee, ungefähr.
Das war kein Elfmeter.
Ja, okay, alles klar, gut.
Also wir hatten nur zwei Szenen dabei, wo man hätte, wenn es dumm läuft, und leider hatten wir häufig so dumme Schiedsrichterentscheidungen, wo man es auch andersrum pfeifen kann. Aber ich glaube, das Handspiel war definitiv keins.
Ja.
Sieht trotzdem ein bisschen komisch aus. Haben wir auch, solche Sachen haben wir auch schon gegen uns gepfiffen bekommen. Und das eine Mal war, glaube ich, ein Zweikampf im Strafraum, wo auch alle Elfmeter geschrien haben.
Ja.
Das war in der zweiten Halbzeit. Wenn man Pech hat, kriegt man einen Elfmeter gegen sich, aber normalerweise ist es ein normaler Zweikampf.
Na gut, den habe ich halt relativ gut gesehen. Ich fand es einen Elfmeter, aber ich möchte mich daran eigentlich jetzt auch nicht dran hochziehen, weil ein 4-0 ist einfach zu deutlich und klar, als dass wir über irgendwelche Elfmeter reden müssen wahrscheinlich.
Naja, wobei man auch, wir haben es mal so gesagt, wir haben uns in den letzten Wochen auch uns mokiert darüber, dass es oft an solchen Schiedsrichterentscheidungen ging. Das muss man natürlich auch umgekehrt gelten lassen.
Klar, natürlich.
Wenn dann Elfmeter fällt, ich glaube, da stand es 2-0 bei der einen Szene, dann kommt vielleicht...
Ich glaube, da stand es schon 3-0.
Oder 3-0. Aber selbst das, man merkt es ja, wir hatten da solche Ergebnisse, solche Verrückten am Wochenende zuhauf in der Liga, da kann eine ganze Dynamik sich auslösen. Und Nürnberg kann dann wackeln. Aber wie gesagt, da gehört sowas natürlich auch dazu, dass sowas dann nicht gepfiffen wird.
Klar.
Das ist dann, man muss es in beide Richtungen gelten
lassen. Klar. Ich meine, wie lustig war denn das 4-4 von Paderborn gegen 1860? Ich muss mal ablenken zwischendurch.
Ja, krass, ne? Also, ich habe auch gesagt, wo sind die guten alten Zeiten, wo so ein 2-Tore-Vorsprung noch irgendwas bedeutet hat? Ne? Fürth hat ja auch dann nochmal verloren am Wochenende nach einer deutlichen Führung.
Ja, vor allen Dingen, die machen mit 10 Leuten aus dem 1-3 das 4-3, ne? Und dann in der 90. Machen die das 4-4 und können sich noch nicht mal richtig freuen, weil sie halt mit 11 Mann gegen 10 Mann spielen die ganze Zeit und trotzdem am Rande der Niederlage sind, ne? Naja,
das ist... Aber das ist schon, man hat eins gemerkt und deswegen ist auch nochmal dieser Hinweis, wie gesagt, wenn dann Elfer kommt, steht es 2-1. Das ist in der Liga, vielleicht ist es auch der moderne Fußball mittlerweile, das sind so 2-3 Tore, Vorsprung müssen da gar nichts bedeuten, das kann so schnell gehen heutzutage und so eine Dynamik entwickeln, das fallen nochmal 2-3 Tore.
Aber ich finde, das sind eher Ausnahmen. Ich finde, normales Zweitligaspiel ist eigentlich so, zumachen irgendwie, Konter und dann, da sind eigentlich nicht so oft Überraschungen dabei, oder?
Guck mal auf unsere Spiele.
Ja, das sind auf jeden Fall Einzelschicksale, würde ich mal sagen.
Ich glaube, wir haben immer noch, was, ich weiß gar nicht, jetzt mit dem 94 verschoben, aber ich habe, glaube ich, immer noch so was, 29 zu 24 Tore oder sowas. Also.
Ja, boah, hier ist immer ordentlich was los. Hatte ich auch schon, hatten wir auch schon in der Hinfolge besprochen. Ja. Zweite Halbzeit gab es eine Zaunfahne von euch. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt im Fernsehen oder darüber gelesen habt. Uns die Südstaaten-Fahne, euch Under Armour. Das wird unser neuer Ausrüster sein zur nächsten Saison. Mir ist natürlich klar, dass das noch lange ein Thema sein wird, weil Under Armour polarisiert. Da verlinke ich aber gerne nochmal auf die letzte Millerntor-Hauptsendung. Da war ja Uwe Göttlich, unser Präsident, als Gast da und hat nochmal genau erklärt eigentlich, wie die Zusammenarbeit funktionieren soll und kann und welches Potenzial daran schlummert. Das vielleicht nochmal kurz so, das können wir, ja, wie gesagt, würde ich nochmal verlinken nachher, damit es nochmal zu hören ist. Denn es ist eigentlich ziemlich interessant.
Ja, aber diese Südstaaten, da kann man auch jetzt drüber denken, was man will. Ne? Also ich bin da kein Freund von, weil ich finde, das ist historisch schon sehr bedenklich, aber ich will mich jetzt da nicht in die da einmischen, wie das interpretiert wird oder da irgendwo was reininterpretieren, was vielleicht nicht ist. Aber ich muss sagen, es ist natürlich, es gibt blöde Fahnen, die gehört vielleicht auch eher dazu.
Ja, also für mich ist es auch nicht irgendwie weltbewegend. Für mich ist es klar, soll halt ein Stachel sein, irgendwie soll halt.
Ja, da gab es halt Diskussionen, glaube ich, vorher. Ne?
Ja. Also wie gesagt, also ich würde gerne nochmal dieses Thema Under Armour nochmal ein bisschen in die Öffentlichkeit ziehen und das Verlinken nachher ist vielleicht ganz interessant, das nochmal nachzuhören. Wie der FC St. Pauli halt Partnerschaften für die Zukunft angeht und auch Kooperationspartner, Sponsoren und so weiter. Und das einfach nochmal erklären, ganz einfach, unabhängig von der Zaunfahne.
Ja, wo ich, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich Hayes habt, im zweiten Podcast Textilvergehen nach dem Spiel Nürnberg in Berlin bei Union. Mhm. Da war das auch ein kurzes Thema. Also, dass dann der Gero, glaube ich, gesagt hat, dass ihn das gestört hätte, dass diese Fahne da gezeigt worden ist. Und also, da wurde es auch schon mal thematisiert.
Also, ja, also ich kenne Nürnberg halt immer nur mit der Fahne. Seit Ende der 80er gucke ich halt Spiele und ich weiß, dass die immer mitgebracht worden ist. Ich habe sie eigentlich schon nicht mehr so lange gesehen. Die war jetzt auch nicht am Wochenende im Stadion, glaube ich. Ich habe sie wird es nicht gesehen. Wie auch immer, ja, einmal abgehakt, würde ich sagen. Ansonsten die beiden Tore noch in der zweiten Halbzeit. Leibold hat dann halt relativ schnell nochmal mit dem 3-0 in der 53. das Ding zugemacht, dann ganz einfach, Deckel drauf. Ne?
Klassisch ausgekontert. Ne?
Wunderschönes Tor. Also
klassisch ausgekontert, schön.
Schöner Spielzug.
Ja. Ich sag mal so, da hat man halt ein bisschen gesehen, sowohl beim ersten wie auch beim dritten Tor, dass dann zum Beispiel eben Schöpf dann doch eigentlich eher kein Zweitligakicker ist. Ne? Also das macht er zwar nicht immer und oft genug nicht, aber dass er die Bälle dann, also vor allem man dann diese Vorlage auf Leibold, so einfach dieser Pass ausgesehen hat, das ist einfach so dieses, was man so ein bisschen so kennt, wenn man so Dortmund und sowas zuguckt. Mhm. Das schnelle, präzise Spiel, dass der genau mit einem Kontakt dahin geht, wo er hin soll. Mhm. Ich schaue jetzt auch einige Zweitligaspiele an und das wirklich, dann denkt man sich immer, schlägt man die Hände über den Kopf zusammen, denkt sich, mein Gott, mein Sohn sagt, das lädt heute aus, was machen die eigentlich den ganzen Tag, die können ja nicht mal Pass auf 4 Meter spielen. Ja. Und leider ist es so oft so. Ne?
Ich meine, der Schöpfer ist bei München ausgebildet worden, ne? Wo die auch wie bei allen Profivereinen wahrscheinlich alle die gleiche Taktik spielen und genau das irgendwie in den Genen dann nachher irgendwie auch haben. Oder wie sieht ihr das? Dieses schnelle Spielen von hinten nach vorne.
Ja, vor allem, ich glaube, der Guardiola hat ihn ja auch tatsächlich immer so von Ansätzen her mit dem Thiago da verglichen. Mhm. Sicherlich auch ein bisschen blumig, das macht der Pep Guardiola ganz gern, aber ich sag mal so, um da zu spielen auf dem Level, muss man sicherlich zumindest die Grundtugenden von Passschnelligkeit, also Handlungsschnelligkeit, Passsicherheit mitbringen. Ja. Das merkt man einfach auch.
Ja, nicht umsonst war er auch neben Breschko und Füllkrug in der, oder ist er in der Elf des Tages, ne? Ihr habt 3 Leute in der Elf des Tages beim Kicker.
Wusste ich noch gar nicht.
Ich habe es auch noch nicht geguckt. Also
ja, Füllkrug 1,5, Schöpf 1,5, Bretschko 2,5. Ansonsten alle anderen Noten fallen da aber auch nicht großartig ab. Das Schlechteste ist irgendwie, ich habe 4 Leute mit einer 3. Alles andere ist irgendwie 2, 1,5. Bei uns sieht es da deutlich schlechter aus. Auch Alushi, den ich eigentlich noch mit den, als den Besten empfand, hat eine 5 bekommen. Wen ich diesmal nicht richtig, also nicht so doll fand bei uns, war Buballa. Irgendwie, aber das Ziereis eine 5,5, weiß ich nicht, vielleicht habe ich da auch ein bisschen was anderes gesehen. T 5,5, klar, der hängt vorne in der Luft, kriegt nicht genügend Flanken, wird nicht gefüttert und in den ein, zwei Aktionen, die er da hatte, haben er sich gegenseitig irgendwie im Weg gestanden mit irgendwelchen Mitspielern. Also ja, da war halt nichts zu machen.
Also das finde ich aber interessant, ich schaue jetzt auch gerade nochmal drauf auf die Noten und da muss ich sagen, das verstehe ich auch nicht. Also das sind alle Himmelmann 5, 4, 4, 5, 5, 5, also einen Notendurchschnitt von mindestens mangelhaft. Das verstehe ich nicht. Wenn man vor allem den Tenor anguckt, den die Medien direkt danach gehabt haben, da hieß es zuerst ja so nach dem Motto, als allererstes hieß Nürnberg hat eigentlich nur 4 Chancen, gewinnt 4-0, vollkommen unverdient, dann dreht sich so ein bisschen das Medienblatt, der Medienwind und jetzt lobt man jeden einzelnen Spieler von Nürnberg und zerreißt eure Mannschaft. Verstehe ich nicht ganz, weil ich finde, ihr habt eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Ja, ich meine, ihr habt halt dann tatsächlich, ihr habt dann immer wieder versucht, verschiedene Sachen auszuprobieren. Mhm. Wir haben es halt diesmal besser gemacht. Ne? Also diesmal standen wir halt in der Mitte auch sehr solide. Kann auch gut sein, dass da Raphael Schäfer seinen Beitrag geleistet hat. Als so Senior-Routinier im Tor, der plötzlich diese Ruhe und diese Sicherheit wieder mit ausgestrahlt hat.
Ja, auch bei 2 Freistößen war er halt, hat er das Ding rausgeholt. So, ne? Ich weiß gar nicht, aber dem ersten von Meier in der 7. Minute, das sah so spektakulär aus. War das auch spektakulär? War das knapp?
Ja. Also da musste sich schon strecken, ja.
Okay. Den musste er erstmal haben, ja, genau.
Also okay.
Darf man haben als Torwart, aber muss man auch mal haben und das hat er gut gemacht.
Okay. Ich fand ja, dass mit der Einwechslung von Duziak bei uns für Kalla in der zweiten Halbzeit dann nochmal ordentlich Wind reinkommt. Aber auch der kriegt nur eine 5, verstehe ich nicht. Der hat auch ordentlich nochmal offensiv was reingebracht, fand ich.
Ja, ja wie gesagt, und ich sag's mal so, in der zweiten Liga ist es tatsächlich immer so, dass es ganz wenige Mannschaften gibt, die eigentlich vom Potenzial oben nach oben ein bisschen ausreißen und ganz wenige, die nach unten abbrechen. Und sonst ist es wirklich Tagesform. Ne? Also es ist so, ja. Und wir hatten diesmal die bessere Tagesform und dann kommen natürlich dann die individuelle Klasse vor zum Chef noch zu tragen. Und wenn das zusammenpasst, dann kriegt ihr halt eine Klatsche. Ne? Und wenn es doof läuft, dreht sich das Spiel andersrum. Und deswegen finde ich das jetzt immer so, in die Mannschaft dann abzukanzeln.
Ja, und ihr seid vor allem mit dem Sieg, das war für euch natürlich richtig wichtig, um da jetzt dran zu bleiben vor der Winterpause. Also wir sind ja immer noch Dritter, komischerweise, obwohl wir jetzt die beiden Spiele verloren haben. Also wir haben die Spiele ja auch, wie gesagt, in München fing das ja schon an, dass das nicht so ganz doll war und gipfelte jetzt in den 0-4 mit 0-6 Toren in 2 Spielen, 0 Punkte. Es ist die Frage, ob es bei uns halt so weitergeht oder ob das jetzt wirklich einmal so der Tiefpunkt war und jetzt das wieder bergauf geht nochmal in den letzten 3 Spielen vor der Winterpause. Auf jeden Fall seid ihr jetzt dran, ne, wieder.
Ja, ihr könnt euch vor allem beim MSV Duisburg bedanken. Das ist ja diese verrückte zweite Liga, wo dann der Tabellenletzte mit einem Sieg Sandhausen schlägt, die bislang richtig gut dabei sind, da oben auch in der zweiten Liga.
Ja, die
für uns ist es natürlich optimal. Das ist natürlich, ja, wie ich auch schon im anderen Podcast vorher gesagt habe, das ist ja auch so unser Ziel, so an den Aufstiegsplätzen dran zu sein, in Lauerstellung, dass man mal, wenn man eine Serie startet, dass man auch dann gleich oben reinrutschen kann.
Ja, Duisburg hat die Übermannschaft aus Sandhausen mit 3-0 geschlagen.
Ja,
ja, Sandhausen ist ja wirklich das Phänomen jetzt diese Saison eigentlich, ne? Also bis jetzt finde ich. Dass Freiburg und Leipzig da oben steht, ist jetzt keine Überraschung. Wir sind vielleicht noch eine Überraschung, aber Sandhausen ist die größte Überraschung, finde ich überhaupt.
Ja, absolut. Also muss man sagen. Obwohl man jetzt schon langsam merkt, dass sich jetzt tatsächlich mit zunehmender Saison so ein bisschen so einsortiert, wie man sich das fast erwartet hat. Also man, wie gesagt, ihr seid tatsächlich noch eine gewisse Ausnahme, weil man euch nicht einschätzen konnte nach der letzten Saison. Sandhausen ist halt, hat da diesen Schwung mitgenommen von Anfang an und ist dann da oben. Aber jetzt so langsam sind dann doch die da, die man da so zumindest in den ersten 8 bis 10 da erwartet hat.
Wo
ist dann, klärt sich dann doch ein bisschen so langsam.
Ja. Wohin geht's für euch am Wochenende?
Wir haben zu Hause Paderborn. Am Freitag schon jetzt gegen Paderborn abends.
Ja, okay, Paderborn. Die sind ja mit einem Mann unten drin irgendwie.
Ja, ist auch die so ein 500 Ding, ja.
16.
16. Ja, wie gesagt, da haben wir. Aber als Absteiger ist natürlich auch wieder so, ne? Die haben das gleiche Schicksal, ein bisschen ähnliche Schicksal wie wir, dass man absteigt und dann erstmal überhaupt mal schauen muss, dass man wieder Boden gewinnt in dieser zweiten Liga. Also das ist, hätte man sich in Paderborn sicherlich auch nicht so vorstellen können.
Also wenn man unser Spiel jetzt in St. Pauli als Messlatte nimmt für das Spiel gegen Paderborn, dann müsste man da wahrscheinlich 10-0 gegen Paderborn gewinnen, weil ich habe dieses besagte 4-4 ja auch ein bisschen am Fernseher verfolgt und ich fand die Abwehr von Paderborn also sowas von vogelwild. Also da sind auch so Fehler passiert, wie der Alex schon vorhin sagte, wo du sagst, das gibt's doch gar nicht. Also wie kann man so gegen 10 Mann verteidigen?
Ja. Aber auch,
die schießen dann auch noch 3 Tore nacheinander.
Ich fand auch Okotie war überragend, auch wie er bei dem einen Tor seinen ja, Gegenspieler abschüttelt. Das war ganz stark. Also einfach den Körper immer wieder dazwischen und dann das Ding reingemacht hat. Ne?
Aber zweite Liga ist eine Wundertüte. Also mich würde es nicht überraschen, wenn wir 1-0 knapp verlieren am Freitag. Also da bin ich schon geerdet durch diese zweite Liga.
Ja, und wir fahren Sonntag, am Nikolaussonntag zum Betzenberg, zum FCK. Da wird es auch ja, am Dienstag und am Mittwoch noch ein Gespräch geben mit unserem Alex vom Millerton, mit den Jungs vom Betze-Gebabbel. Auch mittlerweile etabliert, kennt man in der zweiten Liga als Podcast. Ja, da wird es nochmal, da werden wir mal irgendwie dem Geheimnis der Einladung der Jahreshauptversammlung mal auf die Spur gehen irgendwie. Da hieß es ja, dass die nicht genügend Geld hatten fürs Porto. Da bin ich mal gespannt.
Ich möchte auch mal wissen, ob es wohl stimmt. Also, kann ich mal nicht vorstellen.
Ist vielleicht so eine Urban Legend, man weiß das nicht genau. Hat sich so rumgesprochen. Stand im Kicker. Ja, der Kicker lügt nicht, sieht man ja an den Noten. Ja, habt ihr noch irgendwas?
Ja, wir sind eigentlich zufrieden. Ne? Also
echt jetzt?
Also, ich war selten so zufrieden wie so nach, also vor allem auch schon während des Spiels. Ich bin vollkommen genüsslich zurückgelehnt und es gibt so Tage, da denkst du, heute passiert nichts.
Ja, das stimmt. Ich darf nochmal auf euer schriftliches Interview oder euer Interview hinweisen mit Ayla Meyer. Fand ich sehr interessant und nett zu lesen und ja.
Ja, war auch toll. Also wie gesagt, ist ja auch eine sehr interessante Gesprächspartnerin.
Ja, ist sie, genau.
Und man merkt ja auch, dass sie da richtig auch von der Medienlandschaft Ahnung hat. Und ich hätte mir fast noch gewünscht, dass wir etwas mehr Vorlaufzeit gehabt haben. Aber wir machen das zurzeit immer auch ganz bewusst ein bisschen
ad hoc
und über Twitter. Wir haben immer so Phasen gehabt. Wir haben mal lange Zeit nur Blogs und Fanmagazine ganz gezielt angeschrieben. Jetzt diese Saison machen wir vor allem so auf Zuruf, so Twitterati und wer da sich berufen fühlt. Und es sind immer wieder neue Leute, die man kennenlernt und das ist auch sehr spannend.
Fand ich auch gut. Für mich war es auch ein bisschen zu kurzfristig und ich finde auch immer mal neue Stimmen zu hören auch gut und deswegen fand ich es auch richtig gut zu lesen.
Ja, ich finde es auch toll, also wenn man merkt irgendwo so, ich mache da so ein flammendes Plädoyer für das Miteinander, weil man merkt so irgendwo, letztendlich sind wir Fans alle untereinander, ne? So schön Farben getrennt, aber irgendwie in der Sache sind wir dann doch alle, leiden wir das Gleiche und haben die gleichen Probleme und verfolgen das Ganze mit. Ich finde das super spannend und es baut sehr viel Aggressionen und Spannungen ab.
Klar, das haben wir bei Melanton ja auch schon oft besprochen. So dieses Konstrukt der Fanfreundschaften per se oder an sich gibt es halt nicht, aber dass man sich natürlich untereinander, die Leute, die halt was bewegen, auch irgendwie in der Fanszene, die miteinander reden, das sag ich mal, funktioniert das ja logischerweise auch gut, weil wir halt irgendwie alle das gleiche Ziel haben, einfach mal irgendwie zu gucken, wie man den Verein weitertreiben kann, wie man drumherum was machen kann und so weiter halt. Ne?
Ja.
Ja.
Der Gegner gehört halt nun mal auch zum Fußball dazu, sonst wäre es ja langweilig. Das sonst wird auch immer Bayern München mal erleben.
Ja, genauso.
Der Gegner funktioniert nicht.
Genauso wie ich den Leuten auch immer sage: Hey, klar, passieren im Fußball Fehler. Wenn es die nicht geben würde, würde jedes Spiel 0-0 enden. Das ist halt auch das Ding beim Fußball, finde ich.
Ja.
Und genauso war es halt gestern. Ne? Da kann man sich natürlich drüber aufregen, über die Abwehr manchmal oder so. Aber wie gesagt, wenn nie Fehler passieren würden, würden wir immer 0-0 spielen. Das wäre auch langweilig.
Ja, und bei uns hat man eins halt ganz gut gesehen, das ist halt, dass auch die Frage ist, wie man mit Fehlern umgeht. Ne? Also meine Mannschaft kann nach einem einzelnen Fehler, wie wir in ein, zwei Spielen, komplett auseinanderfallen. Oder schüttelt es ab und sagt, egal, weiter geht's, wir machen weiter. Und,
ja.
Und das ist für uns wichtig gewesen, dass wir mal sagen, Fehler hin oder her, wir spielen weiter.
Also es scheint ja so, dass jetzt so der Oktober, November, ihr habt zwar viel unentschieden gespielt, aber es scheint jetzt so die Zeit gewesen zu sein für euch, wo ihr euch gefunden habt, wo sich die Mannschaft gefunden hat, sage ich mal, ne? Oder?
Wir wollen jetzt nicht wieder von der Geburt einer Mannschaft sprechen.
Ja, von der wollen wir nicht sprechen, das hatten wir schon mal. Aber man sieht halt über die Spiele jetzt hinweg, auch wo wir öfters mal unentschieden gespielt haben, Alex hat es schon angesprochen, da waren oftmals auch schwierige Schiedsrichterentscheidungen dabei, die auch falsch waren und wo uns dann auch manchmal ein Punkt oder zwei genommen wurden. Aber man hat schon gesehen, es entwickelt sich was. Und auch, wie wir den Sieg gegen Braunschweig geholt haben am letzten Montag, das war auch so ein Spiel, es stand so auf der Kippe. Aber man hat halt gemerkt, die Mannschaft, die ist geschwommen, aber sie hatte immer diesen Willen und die hatte den Biss. Und man hat dann auch gemerkt, es kann immer noch vorne was passieren. Das ist jetzt natürlich so souverän in St. Pauli läuft, das war jetzt unbedingt nicht zu erahnen. Aber ja, man sieht es entwickelt sich was und das hört man auch aus Kreisen der Mannschaft, dass sich dann in der Mannschaft entwickelt. Und ja, es braucht immer alles seine Zeit und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja, und so Kleinigkeiten vielleicht noch eingewandt. Es hat, glaube ich, Ewald Lien ja auch vom Spiel gesagt. Er sagte auch, ja, 1-2 Siege mehr, wenn Nürnberg am Konto hätte. Und das war ja, lag ja nicht immer nur an der Mannschaft, sondern wir haben ja tatsächlich in der 9. Nachspielzeit einen Elfmeter gegen uns gekriegt, der nie im Leben einer war und so weiter und so fort. Dann bist du nämlich plötzlich nicht mehr Achter und musst gucken, sondern dann bist du plötzlich Zweiter und alle anderen gucken anders auf dich, inklusive die Kicker-Bewertung. Und das muss man mal so sehen. Also diese Sport sind halt dann oft so Kleinigkeiten, was so eng liegen, dann entscheiden und dann plötzlich kippt eine komplette Stimmung im Umfeld, aber auch in der Mannschaft.
Ja. Wir haben jetzt zwar diese beiden schlechten Spiele hingelegt, sage ich mal, aber mit 26 Punkten bin ich immer noch tiefenentspannt, können wir auch alle sein, glaube ich, weil wir auch gesehen haben, wie die Mannschaft spielt, also jetzt wieder bei St. Pauli. Insofern mache ich mir da auch eigentlich nicht so viele Sorgen.
Was ich noch, weil du vorhin gesagt hast, was uns interessiert, diesen Satz von Herrn Meeske, hat mich auch bei der Ayla Meyer nochmal, habe ich schon mal nachgefragt. Er hat ja gesagt, also St. Pauli wäre jetzt sportlich weiter und auch finanziell besser aufgestellt als Nürnberg zurzeit, aber man hätte mehr Potenzial und ich verstehe immer nicht ganz, warum er das meint. Also es ist nicht ironiefrei gemeint. Ich meine, Hamburg, große Stadt, gut, das ist der HSV, ne, aber warum glaubt Meeske, Nürnberg hätte mehr Potenzial? Hat St. Pauli keins? Ist es keine Bundesliga-Mannschaft?
Weiß ich nicht. Also genau, also ich glaube halt irgendwie, der war jetzt 10 Jahre bei uns, der muss sich mal verändern und vielleicht, ich weiß nicht, wie die Konstellation ist, also die ist ja auch von Verein zu Verein unterschiedlich. Vielleicht kann er einfach für sich mehr bewirken bei Nürnberg.
Ja, ist ja aufgestiegen, ne? Er ist jetzt bei uns Vorstand und war ja quasi Manager.
Ja. Also ich weiß halt nicht, wer wie immer sozusagen welches Standing hat, was man wo irgendwie durchboxen muss. Das ist halt natürlich wie bei Hierarchien in Firmen natürlich. Und vielleicht ist es gefühlt für ihn bei Nürnberg einfacher, seine Position zu bekleiden.
Oder kann es einfach sein, dass, ich weiß es nicht, wie das da oben in Hamburg ist, dass St. Pauli immer oder dass es für St. Pauli sehr schwierig ist, aus dem großen Schatten, den der HSV wirft, da rauszukommen?
Nee, glaube ich nicht. Also zumal wir ja auch einen ganz anderen Ansatz haben mit dem, wie wir mit Partnern umgehen, wie wir uns positionieren. Wir sind ja auch, also unabhängig vom anderen Hamburger Verein, eigentlich der einzige Verein in der ersten und zweiten Liga, die sich halt auch neben dem Sportlichen sozusagen positionieren. Da gibt es ja sonst gar keinen.
Ja, das stimmt.
Und deswegen haben wir eine ganz andere Ausgangslage. Deswegen, ja.
Wobei ich mich das schon frage, also weil ich denke, wenn man St. Pauli hat natürlich ist auch ein bisschen so dieses Außenseiter-Konzept zu eigen gemacht, so ein bisschen anders sein. Wir haben die Diskussion bei uns in Nürnberg natürlich auch, also wie sehr muss man sich verbiegen? Wir sind ja auch noch ein Verein, richtig, und legen da auch viel Wert drauf, merken aber, dass wir mit dem Konstrukt eigentlich in der Bundesliga zumindest Mittelfeld bis nach oben nichts verloren haben, weil du einfach nicht weiterkommst. Ne? Vielleicht meint er das auch, dass Nürnberg eher solche Strukturveränderungen möglich sind, auch wenn sie uns wehtäten, als sie vielleicht auf St. Pauli möglich sind.
Also ich glaube, das hatte ich euch auch im letzten Jahr im Interview, in der letzten Sache im Interview gesagt, so, dass wenn wir erstmal Sachen vorleben, das sieht man jetzt ja auch, was wir gerade tun, was da gerade passiert. Das heißt, wenn da erstmal jemand ist, der es anders vorlebt, also gegen Entkopplung aus dem Verein und so weiter ist, andere Strukturen, wie der sagt, so, wir sind der Verein, wir haben Mitglieder, dann kommt auch vielleicht irgendwann der zweite, dritte, vierte Verein, vielleicht auch ihr, das hat man auch gesehen bei der Geschichte mit den Refugees Welcome Geschichte mit der Zeitung aus der großen Tageszeitung aus Deutschland, dass wir gesagt haben, nee, wir machen da nicht mit und auf einmal waren wir zu siebt. Also es geht nachher ganz schnell vielleicht.
Ja.
Eine andere Form zu finden der Vermarktung. Das kann immer drin sein, wenn man es erstmal vorgelebt hat. Und ich sehe uns da schon als Vorreiter, ganz klar.
Ja, aber ich sag auch mal, ich würde es mir auch wünschen, weil du kannst dich nur einmal verkaufen. Ne? Also einmal, wenn du deine Anteile verkauft hast, ist es sehr schwer, sie wiederzuholen. Ne?
Ja.
Also.
Bei uns ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil wir uns ja wirklich nie über sportliche Erfolge in erster Linie definiert haben. Natürlich wollen wir gewinnen und so weiter, aber wir haben natürlich keine Pokale, keine Meisterschaften vorzuweisen. Da habt ihr natürlich noch ein bisschen eine andere Historie. Und ich glaube, da ist euer Ansatz, das ist euer Ansatz trotzdem vielleicht.
Ja klar, wir müssen natürlich über die Tradition kommen. Ne? Also das ist natürlich, auch wenn manche immer ein bisschen drüber spötteln, aber das ist natürlich das Faustpfand, wie du sagst, dass wir auch in der Vermarktung haben müssen, uns dann als ein Traditionsverein mit einer ruhmreichen Geschichte zu verkaufen. Ne? Das ist ja klar, darüber müssen wir kommen, weil sonst das ist das, was uns anders macht.
Ja, ich glaube, da wird uns auch ein spannendes 2016 bevorstehen, weil ich glaube, der FC St. Pauli wird noch das ein oder andere Ding raushauen, was einfach einen Diskurs anregt. Ich glaube, darum geht es eigentlich auch nur, mal drüber zu reden, wie gliedern wir eine Liga auf, wie arbeiten wir zusammen, wie machen wir das eigentlich hier?
Ja, obwohl das natürlich das vom Herrn Rettig natürlich Schweinchen schlau war, großartig. Also das ganze Geschichte auch so war wirklich... Aber das ist natürlich ein heißes Thema. Ne? Also macht man da nicht gerade die Büchse der Pandora auf?
Naja, ich glaube, wenn wir nicht heiß kochen, wird es einfach immer irgendwie lauwarm bleiben. Das ist auch irgendwie uncool.
Ja, ich meine, mich hat bloß mich alarmiert, wenn Karl-Heinz Rummenigge es begrüßt. Dann denkt man sich, oh.
Vorsicht.
Vorsicht.
Ja, klar.
Kann nach hinten losgehen. Ne?
Ja.
Aber ganz grundsätzlich sage ich mal auch so, es ist, wenn wir einfach so weitermachen, wie es bisher ist, dann wird die Entwicklung immer weitergehen. Das heißt, die oben werden immer fetter und die unten werden immer magerer.
Ja.
Und klar kann man sich jetzt an dem festklammern, was man jetzt noch hat und sagt, besser wie nichts. Aber ich glaube, die Entwicklung würde dann immer weiter auseinanderreißen.
Natürlich ist diese Sache mit Bayern, wenn die sagen, wir möchten uns selbst vermarkten, mit einkalkuliert. Wie gesagt, das geht darum, jetzt mal darüber zu reden und mal alle Seiten zu beleuchten und nicht einfach so dieses vor sich hinleben und möglichst das Maul halten und das so hinzunehmen, wie es ist. Es geht darum, sich weiterzuentwickeln. Und mit solchen Vorstößen können wir sowas erreichen.
Ja, aber ich finde es gut, weil ich sag's auch mal, selbst Bayern München braucht immer einen Gegner. Ne? Und du hast immer einen zweiten gegenüberstehen, der mitmachen muss bei der Vermarktung. Und wenn die sagen, pass mal auf, selbst da eine Solidargemeinschaft, wir machen da einfach nicht mit, dann gibt es halt keine Übertragung. Ich glaube, da ist das Problem bei Bayern München größer als beim FC Nürnberg oder beim FC St. Pauli.
Ja, ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Zeit, wo sich viel entwickelt, wo es Startups gibt mit tollen Geschichten, die irgendwie die Gesellschaft nach vorne bringen, wo es neue Entwicklungen gibt. Warum sollte das vom Fußball halt machen?
Ja, ich finde es auch. Also ich fand es gut von meinem Daddy, dass er da mal... Und allein schon Rudi Völlers Blutdruck mal wieder hochzutreiben,
ist
auch einfach schön.
Also er hat ja auch Erfolg mit der Geschichte. Ne? Also allein, was da jetzt in den Medien diskutiert wird,
klar.
Das ist schon mal eine Hausnummer. Ne?
Ich meine, in dem Augenblick, wo du so ein Alofs oder so ein Völler irgendwie peaks,
ist
andersrum. Wenn du so ein Thema aufmachst, weißt du genau, wer zuerst aus der Reserve gelockt wird. Und das sind dann die üblichen Verdächtigen, wie Alofs oder Völler. Den ich halt irgendwie, weiß ich nicht, die sind mir relativ egal, weil das halt, die kommen immer nur über ihre Emotionen und über ihre Sprüche. Jetzt müssen sie mal zeigen, dass sie auch sachlich bereit sind, darüber zu diskutieren.
Und ich muss sagen, andererseits wiederum kommunikativ 1A gemacht, muss ich mal loben, weil nachdem dieses Schweinchen schlau da kam, da so ein Plakat an die Wand zu hängen und da zu kontern, und das Ganze einfach ins Witzige zu ziehen, ne? Nicht so verbrämt dann irgendwelche zu Sky 90 gehen und sich beschweren über Herrn Völler, sondern einfach sowas zu kontern und zu posten, das ist gut. Also das ist, muss ich sagen, finde ich gut.
Ja, ich glaube, wie gesagt, da wird es noch einige spannende Sachen in der Zukunft geben. Also da sind ja jetzt gerade so, wie gesagt, das ist ja so gerade die Zeit, wo wir so öfter mal, sage ich mal, eine Sache öffnen und gucken, was passiert einfach. Ne?
Ja, also ich finde auch gut. Man muss mal andere Wege gehen.
Genau. Und ich glaube, das sehen ja auch die was zu sagen haben in anderen Vereinen. Und auf einmal überlegen die natürlich auch und gucken. Und ja, wie gesagt, man ist dann auf einmal im Gespräch. So.
Finde ich gut.
Ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Stefan, Alex, vielen Dank.
Sehr gerne.
Viel Erfolg noch.
Ja, ich denke mal, wir sehen uns nächste Saison wieder. Also auf jeden Fall in der Rückrunde erstmal.
In der Rückrunde sind wir uns auf alle Fälle wieder.
Das wird nicht ausbleiben wahrscheinlich, ne?
Vielleicht geht es da auch dann schon um den direkten Aufstieg, wer weiß.
Wir hatten unser Interview mit Ayla Meyer hier betitelt mit, wir sehen uns wieder in Liga 1. In dem Sinne gerne.
Ja, je nachdem, welcher Liga, Hauptsache nicht irgendwie unterhalb der zweiten, kann ich mitleben.
Ach, Bundesliga wäre schon mal wieder schön. Es ist
bessere
Anstoßzeiten.
Ja.
So das dieses, das 13:30 macht mich ganz wahnsinnig.
Das heißt, ihr mögt die 17:30 Anstöße in der englischen Woche, nicht in der zweiten Liga?
Nee, also
das ist überhaupt nicht, das geht gar nicht eigentlich.
Das ist Freitagnachmittag, Spätnachmittag Fußball, das ist irgendwie...
Oder Samstag um 1, das, also ich meine, ich habe da jetzt nicht so das Problem mit, aber es ist schon sehr früh.
Ja, wartet ab, bis der HSV gegen Bremen um 23 Uhr in Shanghai spielt, demnächst irgendwann.
Ja, das, in England wird man das ja noch viel früher machen, habe ich schon gehört. Die würden ganz gerne mal ab und zu mal so ein Auswärtsheimspiel nach irgendwo hin verkaufen.
Ja. Ja. Verkauft mal alles, dann ist irgendwann alles weg, das passt.
Darum ist lebe die Fankultur.
Ja, genau. Gut, ihr beiden, vielen Dank. Und den Hörern wünsche ich eine gute Zeit bis zum nächsten Spiel und sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
Ciao.
Tschüss.